Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wundertype, dem Podcast von deinem Jugendpfarrer Zwickau. Ich bin Danny, der Jugendpfarrer, und ich freue mich, heute wieder eine neue Wundertype aus unserem Kirchenbezirk kennenlernen zu dürfen. Die Wundertype heute hat uns die Elena mitgebracht. Hallo Elena, schön, dass du da bist.
Hallo Danny, schön, dass wir wieder eine Wundertype aufnehmen.
Genau, hat eine ganze Weile gedauert, ne? Wir haben jetzt März 2021, die letzte wurde, glaube ich, im Januar veröffentlicht. Sido über das Thema Lobpreis. Und seitdem ist viel passiert im Jupfer. Wir haben einen digitalen Jugo rausgefeuert, was eine ziemliche Aufgabe war. Wir haben eine digitale Konfirüstzeit an den Start gebracht, was eine ziemliche Aufgabe war. Und wir werden jetzt in 2 Tagen den nächsten digitalen Jugo rausfeuern, was auch ein ziemlicher Arbeitsaufwand war. Genau, das soll keine Entschuldigung sein, weil an mir lag es nicht. ihr habt einfach lange niemanden mehr angeschleppt. Woran lag es denn?
Ja, ich weiß auch nicht. Es war halt so, viele waren so, ja, würden mal gern irgendwann mal, jetzt ist gerade schwierig mit Prüfungen und anderen Sachen.
Na, dann nehmen wir das doch direkt als Aufruf. Wenn du das jetzt so hörst und sagst, ich würde gern mal zu Gast in der Wundertype sein oder euch sagen, wie man einen Podcast macht oder euch Vorschläge machen, wie man hier mal noch vielleicht was cooler, besser, anders machen könnte, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns erstens immer über Feedback und zweitens immer über Gäste und Wundertypen, die wir kennenlernen dürfen. Also, ich zumindest.
Ja, das stimmt. Und es müssen ja auch nicht immer Wundertypen sein, die wir gut kennen. Bestes Beispiel heute.
Genau, du hast uns jemanden mitgebracht. Sitzt schon hier am Tisch neben uns, aber du beschreibst uns diese Wundertype wie immer erstmal nur mit deinen eigenen Worten. Leg mal los.
Richtig, die Wundertype, die ich heute mitgebracht habe, ist schon deswegen etwas Besonderes, weil ich ihm heute persönlich zum ersten Mal selbst auch begegne. Also er hat selber gesagt, ne, das ist doch sonst bei den Wundertypen, die du sonst einlädst, das ist doch gar nicht so gewöhnlich, das ist doch ganz ungewöhnlich. Aber trotzdem freue ich mich sehr, dass er heute da ist und er lebt vielleicht ein bisschen in seiner eigenen Bubble, aber er ist ganz vielseitig interessiert und in der Bibel bewandert. Das war so beeindruckend, was ich in der JG erlebt habe. Und ist auch so, glaube ich, echt schlau. Und sein gutes Gedächtnis ist mir schon zum Verhängnis geworden.
Mhm. Da bin ich ja mal gespannt. Du hast uns auch zu dieser Wundertype 3 Dinge mitgebracht, von denen ich jetzt raten darf, was stimmt und was nicht stimmt.
Richtig. Und ich muss dazu sagen, ich weiß es selber nicht. Also er hat die mir quasi geschickt und ich bin jetzt selber ganz gespannt. Mhm. Fakt oder Fake, Danny? Erstens, unsere Wundertype hat mit seinem Gedicht von der kleinen Hummel Bertha einen sachsenweiten Schulwettbewerb gewonnen. Mhm. Zweitens, unsere Wundertype liebt es, Dinge auswendig zu lernen und kennt beispielsweise alle Vögel des Jahres.
Vögel des, also ist dann immer einer pro Jahr?
Einer pro Jahr.
Okay.
Genau, es gibt immer einen Vogel des Jahres und er kennt sie alle.
Ich dachte jetzt für jeden Tag des Jahres, okay. Hm?
Und drittens, unsere Wundertype hat einmal in seinem Französischkurs freiwillig Schwangerschafts- und Geburtsvokabular eingeführt. Französischkurs, Schwangerschafts- und Geburtsvokabular.
Da läuft gerade auf so viel was falsch. Schwangerschafts- und Geburtsvokabular. Also ganz ehrlich, das Gedicht von der kleinen Hummel Bertha, wenn es das war, dann muss es auch vortragen. Auswendig lernen der Vögel des Jahres, da wäre die Frage, seit wann, weißt du das?
Oh nee, das weiß ich nicht genau, seit wann das läuft. Ich weiß auch nicht, seit wann er lernt. Oder das, vielleicht erst mal seit seiner Geburt oder so, weiß ich nicht.
Also sagen wir so 20 Vögel kann man sich vielleicht merken. Und Französisch Schwangerschafts- und Geburtsvokabular einführen. Boah. Alles ein bisschen strange. Ich würde sagen, das mit den Vögeln des Jahres ist zu easy. Das klickt raus, also das ist fake. Die anderen 2, da bin ich auf die Geschichten gespannt.
Also du würdest sagen, das Vögel des Jahres stimmt nicht, die anderen beiden stimmen.
Genau.
Okay, tja, dadurch, dass ich es auch nicht weiß, kann ich jetzt gar nichts dazu sagen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir unsere Wundertype doch selber zu Wort kommen und es beantworten.
Hallo Lennart, schön, dass du da bist.
Hallo, ihr beiden.
Genau, sag mal, ob ich richtig liege.
Du liegst leider falsch. Ich habe in meiner Jugend die Vögel des Jahres auswendig gelernt. Es gibt seit 1971 jedes Jahr einen Vogel, der vom Deutschen Naturschutzbund und dem Bayerischen Vogelverein gewählt wird. Und die habe ich eigentlich alle auf der Kappe immer noch.
Okay, spannend. Mein Geburtsjahr 1986.
1986, da war die Saatkrähe Vogel des Jahres. Ein Rabenvogel mit hellem Schnabel. Sieht man nicht so häufig in unserer Gegend eigentlich.
Dein Geburtsjahr?
Krass, 87, Jahr später.
Ja, da war das Braunkehlchen, wenn ich mich recht entsinne. Weil, viele Leute kennen ja das Rotkehlchen, ist ja ein bekannter Vogel, aber es gibt
gerade
in Deutschland
hier,
auch.
Gerade hier in Sachsen und in Ostdeutschland gibt es auch das Braunkehlchen. Nee, Quatsch.
Nein, das Braunkehlchen gibt es tatsächlich, man sieht es allerdings relativ selten.
Okay, und dein Geburtsjahr?
2003, der Mauersegler, ein Vogel aus der Familie der Schwalben.
Oh ja, da haben wir viele bei uns in der Siedlung. Also.
Mhm. Okay, 2005, da habe ich glaube ich Abi gemacht.
2005 ist der Kuckuck, glaube ich, Vogel des Jahres gewesen.
Okay, ihr zu Hause an den mobilen Endgeräten, checkt das bitte gegen und schreibt uns, wenn der hier uns verarscht.
Genau, richtig.
Okay, also alle Vögel des Jahres seit 71 war es, ne?
Ja.
Auswendig gelernt. Krass. Warum macht man sowas?
Ich weiß es nicht. Also tatsächlich lerne ich gerne Dinge. Also habe ich immer Dinge gerne auswendig gelernt. Und so Kalenderblätter, was ist so jeden Monat drauf? Damit ging es los. Und dann hatte ich so Tageskalender und dann wusste ich, was an jedem Tag des Jahres drauf ist. Und dann hat man sich so verschiedene Dinge angeeignet, die dann einem so komisch immer noch im Gedächtnis rumschwirren. Aber ich hoffe, dass setzt sich irgendwann, dass Platz für Neues ist, dass man mal ein paar sinnvollere Dinge auswendig lernt.
Okay, ich guck mal, wo ich meinen Punkt noch setzen würde. Also wir hatten noch das Gedicht der Humelberta und wir hatten noch die französischen Schwangerschafts... Das klingt zu spezifisch. Dann würde ich sagen, das Gedicht der Humelberta ist falsch. Fake.
Das, da hast du recht. Also ich habe tatsächlich das Gedicht von der kleinen Humelberta geschrieben. In Grundschulzeiten habe ich es geliebt, Tiergedichte zu schreiben. Und es ist eine total spannende Story von der kleinen Humelberta. Aber ich bin damit nie zu einem Wettbewerb angetreten oder habe da irgendwas gewonnen.
Okay, jetzt will ich es aber auch hören.
Nein. Okay, also die kleine Humelberta. Die kleine Humelberta fand Honig süß am Tassenrand. Doch beim Naschen, ach oh Schreck, rutscht ein Bein vom Rande weg. Wie das zweite so wegrutschte und das dritte so wegflutschte, und die kleine Berta fällt in die Pfefferminztee-Welt. Berta dacht, sie wär verloren, sie hörte schon die Himmelstoren, nichts mehr war für sie im Lot, Berta war in großer Not. Doch in dieser Schrecksekunde sah sie in der Tellerrunde einen Teelöffel da schwimmen, und den musste sie erklimmen. Berta schwamm zu ihm herüber, übern Pfefferminztee drüber. Man merkt, wie sie um ihr Leben bangte, dass sie ans andere Ufer gelangte. Sie zog sich hoch, mit Seel und Herz, auf einmal war er weg, ihr Schmerz. Sie hatte wieder Boden unter den Füßen, sie konnte ihr Leben wieder genießen. Sie dankte Gott für dieses Glück und kehrte froh nach Haus zurück. Und von diesen Stunden an flog sie nicht so dicht heran, an die Pfefferminztee-Tassen, auch wenn sie nur will, was naschen.
Super!
Also wo war das? Respekt.
Warte, wie alt warst du, als du das geschrieben hast?
Ich weiß nicht, vielleicht in der dritten Klasse oder so.
Krass, echt cool.
Das ist so Battle Rap in dritte Klasse, ne? Und also ich habe letztens irgendwo irgendwas gehört oder gelesen. Und ja, ich glaube, das ist bei Instagram durchgeflutscht oder so. Hast du das nicht gepostet? Rapper sind doch eigentlich auch nur Jungs, die sich gegenseitig Gedichte über den anderen schreiben. Eigentlich ganz süß.
Nee, das habe ich nicht gepostet, aber ich habe es auch gelesen. Also es war in meinem Feed auch drin.
Ja, genau. Also Respekt, würde ich sagen. Vor allem, dass du es jetzt noch kannst.
Wie gesagt, gutes Gedächtnis.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Die kleine Humelberta. Okay, also die war es nicht. Damit, also das Gedicht gibt's, aber du hast damit nie was gewonnen. So, und jetzt erklär uns mal, warum du im Französischunterricht Schwangerschafts- und Geburtsvokabular eingeführt hast, vor allem wie du das eingeführt hast.
Also, das Ganze begann mal bei der Diskussion auf Deutsch im Französischunterricht, ob wir Männer die Nabelschnur durchschneiden möchten. Und dann habe ich quasi nachgeguckt, was Nabelschnur auf Französisch heißt, le cordon umbilical, und habe dann quasi angefangen, darum so ein Wortfeld zu sammeln. Und in der 12. Klasse jetzt haben wir verschiedene Novellen bekommen, die wir vorstellen sollten in einem Vortrag, und meine war relativ tragisch, die ging um einen ungewollten Schwangerschaftsabbruch. Und da habe ich quasi dieses ganze Vokabular, den dann freiwillig mitgeteilt, das habe ich ausgearbeitet, vom Aussetzen der Regelblutung bis zum Wickeln und alles Mögliche.
Tja, für den Frankreich-Urlaub kurz vor der Entbindung.
Hey, ich bin hochschwanger. Wir können jetzt nicht nochmal einen Frankreich-Urlaub machen.
Doch, doch, ich kenne mich aus.
Ich habe das ganze Vokabular einfach da.
Respekt. Also, Lennart, die drei Dinge lassen ja schon mal darauf schließen, dass du eine ziemlich spannende Wundertype bist. Elena, wo hast denn du den aufgegabelt, gefunden, gesehen? Du meinst ja gerade, du siehst ihn hier das erste Mal in live. Genau. Wie bist du denn auf den Lennart gekommen?
Also eigentlich habe ich in der Vorbereitung für eine Moderation, und zwar für die vorhin schon angesprochene, für das Confi-Special, also die digitale Confi-Rüstzeit, die wir vorbereitet haben. Und da sollte ich die Moderation für den einen Tag machen. Und da habe ich die Predigt für den Tag mir angehört. Und da waren das Lennart und Lisa, die diese Predigt gehalten haben. Also habe mir dieses Video dann mehrfach angeguckt, um einfach ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, was an dem Tag so dran ist. Und da dachte ich schon, das ist ja ein cooler Typ. Und dann war ich kurz drauf, per Zoom in der JG bei ihnen. Und das war einfach so ein lustiger Abend. Und er war gleich so, es war so witzig, ich habe mich dort eingewählt und war die Erste in der Sitzung. Und dann kam er dazu und ich war eigentlich nur Beisitzerin. Also eigentlich habe ich gar nicht selber den Abend gehalten, sondern unsere BFDlerin. Und ich war bloß halt quasi die moralische Unterstützung. Und Lennart kam rein und war völlig irritiert, dass ich da war. Weil er dachte, oh nein, die Elena ist da. Aber die ist doch halt gar nicht gemeldet. Eigentlich hieß es doch, sie macht jemand anders das Thema und so. Und war total irritiert und dachte, dass die BFDlerin über meinen Account irgendwie drin ist und so. Und dann hat er gesagt, oh, ich war total aufgeregt und ich kenne dich ja noch von dem 24-Stunden YouTube-Live-Übertragung. Und ich dachte so, oh nein. Und dann kam er mit diesen ganzen Sachen um die Ecke. Ja, du als Patrick Star, und ich musste mich da weg. Und ich dachte so, ach du meine Güte, da erinnert sich noch irgendjemand dran. Ja, und dann im Laufe des Abends hatten wir so viel Sachen, Gesprächsthemen, und es war einfach richtig cool. Und ich habe gedacht, den hätte ich gerne mal in der Wundertype. Ich weiß auch jetzt, warum.
Dieser Livestream, der übrigens nicht mehr online ist, rein theoretisch zumindest.
Schade.
Weil ihr ganz kurz vor Ende noch ein Copyright-Claim gemacht habt. Ihr habt von Christian Steifen irgendwie irgendein Lied gespielt.
Genau.
Und dann hat YouTube gesagt, so nicht, Leute.
In voller Länge, ja, ist richtig.
Und dann hat er den Livestream quasi runtergenommen und ich konnte ihn nicht saven, bevor der weg war. Aber du hast dir den angeguckt. Spannend.
Ja, also ich kenne tatsächlich Elena schon ein bisschen länger, weil ich ja auch schon vorher bei Jugos war, und ich weiß nicht, es war glaube ich 2018, wo ich das erste Mal hier war und dann diese Frau da vorne rumflitzen habe sehen. Und ich dachte mir schon, das ist eine Granate, die hat Power, die hat Energie. Die hat glaube ich für die Mehr-Konferenz damals Werbung gemacht.
Kann sein, ja.
Und dann dachte ich mir, wow. Was für eine coole Person. Und dann natürlich mit Beginn der Pandemie habe ich natürlich vorbildlich die ganzen Jupfer-Input mir geholt von Morgenandachten und dann auch den 24-Stunden-Livestream. Und den habe ich immer mal zwischendrin. Ich habe nicht die kompletten 24 Stunden.
Ich glaube, das hat sich keiner angetan, außer mir. Achso, ja doch, du natürlich. Danny hat gerade die Hand gehoben, musste er natürlich, weil er ja hinter der Kamera war, hinter den Kameras.
Ich hatte sogar eigentlich in der Nachtschicht 2 Stunden Pause, aber da lag ich auf der Couch und habe geguckt, ob der Stream funktioniert. Naja. Genau, und ich habe den Lennart das erste Mal gesehen, als wir besagt das Video aufgezeichnet haben, also das Video von der Predigt für die Confi-Rüstzeit. Das war, glaube ich, die letzte von den 4 Predigten, die wir an diesem Tag aufgezeichnet haben. Ich war schon total im Arsch. Wir sind, also Jan und ich, sind quasi 4 Stationen abgefahren und haben verschiedenste Jugendliche aufgenommen, die für Jugendliche predigen im Rahmen dieser digitalen Confi-Rüstzeit. Und da waren, also ohne Scheiß, an einem Tag vier so verschiedene Predigten von Jugendlichen zu hören und zu sehen, das war der Hammer. Und ich muss ehrlich gestehen, ihr habt mich dann auch ein bisschen überfordert als letzte zwei, also Lisa und du. Das war nämlich die intellektuell, würde ich sagen, anspruchsvollste Predigt von allen. Ich wollte nur noch jemand ins Bett. Und ja, ihr habt da ganz schön was abgefeiert.
Ich muss sagen, ich war an dem Tag ganz schön, also nervös nicht, aber doch schon so ein bisschen, wenn man dann so vor der Kamera spricht, dann wird man so, ist man automatisch ein bisschen angespannt und ja, versucht dann freundlich zu gucken, aber auch nicht zu abgefahren. Ja, und dann, nachdem ich dann ganz solide hinter der Kamera hat nur genickt und ich dachte, mache ich jetzt was gut, mache ich jetzt was falsch? Und ja, vielleicht war ich wirklich ein bisschen angespannt, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist das
genau
ganz gut gelaufen.
Ja, da fällt mir ein, das Ding muss auch noch fertig geschnitten werden.
Hey.
Demnächst. Naja, aber das ist ein anderes Thema, jetzt sind wir erstmal hier. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Lennart mitgebracht hast. Unsere Wundertypen, die bringen uns ja mal ein Thema mit. Lennart, was hast denn du uns für ein Thema mitgebracht? Pack mal auf den Tisch.
Genau, ich hab lange überlegt, was man machen könnte. Und dann gibt es ein Thema, das mir in letzter Zeit oft durch den Kopf geschwirrt ist. Und hab quasi überlegt, wie ich es formulieren kann. Und hab es dann genannt, machen oder machen lassen. Wie passiv sind wir Christen oder aktiv und passiv sein im Glaubensleben quasi?
Was verbindest du persönlich mit dem Thema? Also wie kommst du da drauf?
Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen, was heißt länger? Ich bin 4 Jahre, knapp nähert sich mein ja, der Abend, wo ich quasi Jesus mein Leben übergeben habe. Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus, aber irgendwann ist ja dieser Moment, wo so der Groschen fällt. Und ja, ich habe jetzt quasi Anfang des Jahres diese 4 Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen und gemerkt, dass sich in meinem Leben relativ wenig verändert hat. Also außerhalb der äußeren Umstände. Und ja, habe gesagt, ich möchte das dieses Jahr anpacken. Ich möchte dieses Jahr was verändern und ja, und war da quasi voller Tatendrang und habe versucht, quasi aktiv was zu machen und habe gemerkt, wie schwer das ist, dass wir quasi ja selbst was erschaffen können, selbst was leisten können. Ja, und dann bin ich quasi auf diesen Gegensatz darauf gestoßen, den wir in der Bibel ganz oft finden, dass wir auf der einen Seite quasi diejenigen sind, die nichts alleine machen können, die auf Gott angewiesen sind, die durch den Heiligen Geist verändert werden. Und auf der anderen Seite haben wir ganz viele, ja, Anforderungen, Aufgaben in der Bibel. Wandelt im Geist, bringt reiche Frucht, macht dies, liebt einander, tut das. Dinge, die wir quasi aktiv machen sollen. Und ja, und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie man das so ein bisschen in Einklang bringt, wie passiv man sein muss, wie aktiv man sein kann, genau.
Okay, also nur, dass ich richtig verstehe, du empfindest dich selbst als sehr passiv oder wünschst dir Veränderung?
Genau, das ist, ich glaube, so kann man das gut sagen.
Und warum? Also was läuft, also das ist auch immer die Frage, wie weit man das in einem Podcast ausbreiten will, aber was soll anders laufen, was soll sich verändern, was ist da dein Ziel?
Ich bin einfach ja davon überzeugt, dass es mehr gibt im Leben als ja quasi das, was ich gerade so habe. Also ich meine, ich habe mein Leben Jesus übergeben. Ich ja habe Beziehungen mit ihm und ja irgendwie, ich sag mal so, die Ewigkeit ist in trockenen Tüchern. Man ist gerettet, man hat diese Beziehung, aber irgendwie hat dieses Glaubensleben, dieser Heilige Geist nicht den Einfluss auf so diesen ganzen Bereich meines Lebens. Das, ja, und da wünsche ich mir einfach Entwicklung, gerade im Umgang mit anderen, aber natürlich auch in der Intensität meiner Gottesbeziehung.
Ich frage trotzdem nochmal nach, weil mir das noch zu schwammig ist. Was konkret soll sich verändern? Also, das war jetzt irgendwie meine Beziehung zu anderen, meine Gottesbeziehung, also was konkret? Also ich stelle mir jetzt gerade so vor, du sitzt den ganzen Tag auf der Couch und machst nichts und guckst Fernsehen und denkst, also eigentlich müsste ich mal was ändern in meinem Leben. Aber so, denn nach allem, was ich bisher gehört habe, stelle ich mir dich anders vor. Also gehst in JG, wirst dort bestimmt auch hier und da was machen, wenn du als Erster mit im Zoom bist, vielleicht JG-Mitarbeiter, Leiter sein, was auch immer. Und bist vielseitig engagiert, hilfst anderen in der Schule durch Vokabular und keine Ahnung, was zu sagen. Also ich versuche noch so rauszufinden, was das eigentlich ist, was du verändern willst. Für mich klingt es schon, als ob du ganz gut unterwegs bist, ehrlich gesagt.
Ja, das kann natürlich auf der einen Seite auch daran liegen, dass ich vielleicht hohe Ansprüche habe. Aber ja, ich bin JG-Leiter, ich mache verschiedene Dinge mit. Ich hole mir ganz viel Input durch Predigten, durch Bücher. Und ich merke, dass da ganz viel in meinem Kopf passiert, aber dass sich quasi auf mein Herz und auf meine Taten da quasi wenig auswirkt, dass ich da immer noch Probleme habe, ja, mit Leuten umzugehen, dass ich sie ja herzlich empfange, dass ich ja da auch mich irgendwo von meinen Vorurteilen wegbewegen kann, dass ich ja irgendwo so dieses Bild, das wir in der Bibel vermittelt bekommen, von einem Menschen, der durch Christus befreit ist, der ja, der ein ganz neues Leben hat, der ja im Heiligen Geist wandelt, der reich aussieht und ernten wird im Reich Gottes. Und ja, auch in meiner, in das Gleiche, also nicht das Gleiche, aber das sehe ich auch in meiner Gottesbeziehung, dass ich mir da ja mehr Demut von meiner Seite aus wünsche, mehr Intensität in den Gebetszeiten, dass ich da mehr ja empfangen einfach möchte, weil ich glaube, dass Gott viel für uns vorbereitet hat und wir ja das Privileg haben, dieser Welt viel zu geben.
Also grob zusammengefasst, du würdest gern, also so verstehe ich das gerade, perfekt sein.
Naja, also
schon.
Wer ja, wäre das nicht gern, ne? Also richtig. Warum nicht?
Ich wäre das nicht gern zum Beispiel.
Also perfekt ist ein starkes Wort und ich weiß, dass niemand von uns perfekt sein kann. Wir sind ja irgendwo doch, sind wir auf dieser Welt gefangen, irgendwo in diesem Körper, in diesem Fleisch. Aber trotzdem denke ich, dass man sich entwickeln kann und dass man sich auch entwickeln sollte und dass es ja auch was Gutes fürs Leben ist. Ich glaube, dass ich mein Leben mehr genießen kann, dass ich mehr Freude im Leben habe, wenn ich mehr sehe, wenn ich mehr in meine Mitmenschen hineinlege. Da ist ja dieser Spruch, der hier an der Wand hängt, den habe ich vor uns gelesen aus Galater 6, Vers 7. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und ich möchte gerne sehen, damit ich in meinem Leben viel ernte, weil ich weiß, dass es mich glücklich macht, wenn ich den Plan Gottes ausführe, wenn ich ja Leuten ja was von der Liebe Gottes weitergeben kann. Ich glaube, dass erfüllt andere, das erfüllt meinen Nächsten, das kann dem was bringen und das, ja, Gottes Plan für mein Leben zu leben, das macht auch mich glücklich.
Das hat sich Jesus am Kreuz bestimmt auch gedacht. Also jetzt mal ganz hart übertrieben, also manchmal sieht es halt anders aus, als wir uns das so vorstellen, ne? Was dann zum Schluss bei rauskommt und was so ein gotterfülltes Leben macht und manchmal hat das auch mit viel Dingen zu tun, die wir uns gar nicht so wünschen würden oder die ganz anders aussehen, als das manchmal ganz glorreich und ruhmreich in der Bibel beschrieben ist. Ne?
Ja, aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe oder wenn ich das so ein bisschen, dann hast du so deine Bubble, ich sag's nochmal, ne? So diese kleine Blase, wo du gesagt hast, das ist so ein bisschen da bist du aufgewachsen drin, ne? Das ist so dein Ding. Und dir so Wissen anzueignen, das kannst du halt auch einfach gut. Und du hast da auch übelst viel, ne? Du weißt eigentlich, was in der Bibel steht, was da so an Ansprüchen da ist und an Sachen. Aber so ein bisschen dieses Praktische, das jetzt auch mal rausgehen und ausprobieren, so nach dem Motto, ne? Also nicht in der geschützten Raum der eigenen JG, sondern vielleicht halt auch mal, und ja, wo macht man, wie macht man das, ne? Ich kann ja jetzt nicht, also ich verstehe das vollkommen, weil ich auch in so einer Bubble aufgewachsen bin und dann auch noch auf ein christliches Gymnasium gegangen bin und eigentlich da immer nur in meiner eigenen kleinen Blase unterwegs war. Ich kann das so nachvollziehen, zu sagen, ich würde es gerne auch erleben, dass mein Glaube trägt und so und mal einfach sich rauswagen aufs Wasser und merken, dass es trägt. Ne?
Richtig.
Und wie macht man das, ohne dass man gleich sozusagen den kompletten, so, ich ziehe jetzt hier, also ne, irgendwo von zu Hause aus in eine Gegend, die Jesus noch gar nicht kennt und dann fange ich hier an. Also,
ich glaube, Jesus kennt jede Gegend.
Völlig aus der, andersrum, Entschuldigung, ja, nicht eine Gegend, also die Gegend kennt Jesus nicht und genau, Jesus kennt ja die Gegend, Entschuldigung, war doppeldeutig, nicht beabsichtigt.
Na, aber das ist doch ein schönes Beispiel mit dem, na, wie heißt's? Oh, ich bin gerade echt im Jugoschneiden.
Missions?
Der Stromstellung des Petrus, nee,
Petrus läuft auf Wasser.
Wasser.
Ja.
Da gibt's doch ein, das hier ist doch anders eigentlich.
Der sinkende Petrus auf dem See. Es wird nämlich immer auf das Sinken betont und nicht auf das, was genau er doch ein paar Schritte geschafft hat.
Und das ist doch ein schönes Beispiel. Was macht denn der? Also der sagt ja nicht, boah, ich bin auf dem Boot draußen ins Wasser, los geht's. Sondern Jesus ruft ihn. Ja? Und ich glaube, das ist schon immer erstmal was Gutes, zu hören und zu gucken und zu prüfen, gibt es denn was, wo Jesus gerade so einen Finger drauf legt? Wo Jesus mir gerade ins Leben spricht und sagt, hier mach mal dieses oder trau dich mal jenes oder ich würde mir von dir mal das wünschen oder probier doch mal das aus. Ja, was, also gibt es sowas bei dir gerade?
Naja, also das klingt immer super. Also ich glaube, wenn man Christ ist, dann hat man ja irgendwo, sagt man ja auch, okay, Gott, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte gerne aktiv werden. Ich meine, der Impuls, der soll irgendwo von Gott ausgehen. Also Petrus, wie gesagt, ist nicht selbst übers Wasser gelaufen. Aber trotzdem ist Petrus derjenige, der aus dem Boot springen musste. Jesus hat ihn dann nicht rausgezerrt. Und ja, manchmal wünscht man sich, dass man dieses Rufen genauer hört, dass man quasi diesen Ruf hört, okay, was muss ich jetzt machen? Also wir haben eine Vielzahl von Anweisungen, von ja, Dingen, die wir tun können, sollten. In der Bibel, in der Heiligen Schrift, gerade im Neuen Testament, ist Paulus da ganz oft ja, sehr deutlich, was wir machen sollen und nicht machen sollen. Aber so diesen Ruf zu hören in deinem persönlichen Leben, ich glaube, das ist auch so was, ja, danach sehnt man sich, aber das kann man ja nicht aktiv selbst erreichen.
Aber Petrus fragt selber zuerst. Also, ne, Jesus kommt, alle fürchten sich, Jesus sagt, ruhig bleiben, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und Petrus ist derjenige, der sagt, na, Herr, wenn du das bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Also die Idee kommt von Petrus. Jesus steht nicht dort und sagt, Petrus, antreten, raus. Die Idee kommt von Petrus und er holt sich aber vorher das, okay, dieses, dann befiehl's mir. Wenn du nicht sagst, dass ich das tun soll, werde ich es nicht machen, aber wenn du sagst, ich soll kommen, komm ich. Und ich denke, manchmal ist das auch so, dass man durchaus Sachen im Kopf haben darf und Dinge sagen darf. Also nicht drauf warten, ne, eben, dass Jesus irgendwann mal so eine SMS schickt oder so, sondern er würde das wahrscheinlich bei Jugendlichen anders machen. SMS ist so mein Alter. aber vielleicht selber mit einer Idee um die Ecke kommen und dann sagen, Herr, wäre das was? Und wenn dann Gott Türen aufmacht, dann los geht's.
Na, was ich bei Jugendlichen aber auch ganz oft erlebe, ist, dass sie so echt coole Ideen hätten, was Gott mal von ihnen wollen würde. Wo du eigentlich daneben stehst und denkst, ja, das habe ich jetzt schon zum 20. Mal gehört oder so von verschiedenen Leuten. Aber es gibt einfach so Dinge, also prüfet, ne, und das Gute behaltet. Petrus, der fragt halt oder fordert Jesus heraus und Jesus sagt ihm dann halt klipp und klar, was zu tun ist. Ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Und oh, ich weiß nicht, bei dir habe ich immer noch das Gefühl, du, also worauf hättest du mal Lust? Also was ist denn das Konkrete, was du, also klar, du willst irgendwie aktiver werden und dich, das haben wir jetzt, ne, verstanden. Ja. Aber was ist denn das Konkrete? Was würdest du gerne noch machen? Würdest du gerne mal ein Festival aus dem Boden stampfen? Würdest du gerne, keine Ahnung, die Welt bereisen? Würdest du gerne Corona besiegen? Also was ist das, was du gerne machen würdest?
Ja, ich glaube, ganz simpel, ich möchte gerne Licht sein für meinen Nächsten. Ich möchte gerne, ja, das ist auch wieder so schwammig, ich weiß nicht, ob ich
allgemein, ja.
Naja, aber
einfach.
Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt.
Richtig.
So, und du musst es nicht erst werden, sondern du bist es schon.
Ja, aber die, also ich bin ja Licht, aber ich finde dieses Bild, also quasi, hab das neulich gehört, von einer Lampe, die quasi Licht ist, aber die von außen quasi verdreckt, verschmutzt ist, sodass man das Licht nicht sieht.
Ja, aber kann denn das Licht die Lampe außen sauber machen? Nee. Das muss doch der Richtig. Machen, der die Lampe in der Hand hält. Also
da sind wir wieder bei der Frage von aktiv und passiv. Kann ich selbst entscheiden, dass ich in diese, wie sehr ich in diese Welt leuchten kann? Oder inwieweit brauche ich da den Heiligen Geist, der diese Veränderung in mir hervorbringt?
Vielleicht muss es ja gar keine Veränderung sein, die er hervorbringt, sondern vielleicht auch nur eine Chance, was auszuprobieren.
Also ich verstehe diesen Wunsch nach Wirksamkeit, nach Selbstwirksamkeit und nach der Erfahrung davon. Ne?
Also, mir geht es nicht nur um die Erfahrung. Das klingt ja wie so, als wäre ich so auf Gefühl aus. Also würde ich einfach nur Bestätigung wollen, dass du bist gut. Das ist vielleicht, irgendwo hat das jeder Mensch irgendwo, dass er auch gerne mal bestätigt wird, aber man möchte halt auch was für diesen Gott machen, den man einfach verdammt lieb hat, verdammt sagt man nicht, den man einfach wahnsinnig lieb hat und der einen auch so wahnsinnig lieb hat, der so viel für einen gemacht hat, gerade jetzt in dieser Fasten, in dieser Passionszeit, wenn wir uns wieder darauf besinnen, wer dieser Jesus wirklich für uns ist und was er für uns getan hat, dann hat man so dieses Bedürfnis, man möchte gerne irgendwas in diese Welt hineintragen und aktiv werden. Und dann fühlt man sich manchmal, als wären ihm die Hände gebunden.
Ja, das liegt vielleicht auch einfach an der Situation, in der wir gerade leben. Mit Corona und dem ganzen Zeug, was halt nicht möglich ist. Ne? Also ich verstehe das. Also was, wenn man erfahren hat, wie geliebt man ist, wenn man erfahren hat, dass jemand barmherzig mit einem war und so, dann kann man das auch alles weitergeben. Ne? Also wir können ja nur weitergeben, was wir empfangen haben. Und das ist vielleicht gerade ein bisschen schwierig, das weiterzugeben in den Zeiten, in denen wir leben. Ja, das erleben wir im Jupfer auch. Wir würden gern ganz viel von dem weitergeben und versuchen das jetzt. Also ich flüchte mich gerade in irgendwelche digitalen Jugos, die ich bis zur Perfektion irgendwie versuche zu schneiden und zu basteln und keine Ahnung was, weil da habe ich das Gefühl, da kann ich was machen. Aber wir wären gerade gern unterwegs und bei Jugendlichen und würden mit denen quasi Sachen erleben. So. Und trotzdem glaube ich, dass wir jetzt auch gerade Dinge tun können. Ja, also zum Beispiel, wenn die Verwandten wieder ankommen, ich weiß nicht, ob es bei dir auch solche Verwandten gibt, bei mir gibt es solche Verwandten, die die Schnauze voll von Corona haben und dann auf irgendwelche neuen Anti-Impf keine Ahnung was, WhatsApp-Bilder teilen und keine Ahnung, also letztens hatte ich so einen Hoax, also hier so eine Falschmeldung, die rumging, hat jemand in seinem WhatsApp-Status geteilt. Und da finde ich, dass das auch ein Werk der Nächstenliebe, wenn man dem einfach sagt, das stimmt nicht mit diesen positiven und negativen Tests, die vorher schon gebrandet und gelabelt sind, wo eine Apothekerin sagt, mein Chef hat gesagt, ich soll diese zwei Pakete auspacken, auf dem einen steht Corona-Test positiv, auf dem anderen steht Corona-Test negativ. Und mein Chef sagt einfach, ich soll die jetzt durcheinander mischen und vorne in die Auslage legen. Und das ist halt so ein Hoax, das ist so eine falsche Meldung, ne? Die im Internet kannst du nachlesen, Hoax und dann Corona-Test. Quasi aufgeklärt wird. So, und da finde ich, das ist auch ein Werk der Nächstenliebe, Leuten so diese Angst oder diese Panik oder dieses Gefühl, also des Kontrollentzugs irgendwie zu nehmen und die wieder auf den Boden der Tatsachen zu stellen. Manchmal sind es so kleine Dinge.
Ich muss ja sagen, ich finde es sehr schön, du hast das vorhin mitgesagt, die Ewigkeit ist in trockenen Tüchern, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich finde es sehr gut, dass du das so gesagt hast, weil du tust es. Also nicht aus dem, ich muss jetzt noch was tun, weil sonst komme ich nicht in den Himmel. Ne? So. Ich finde es sehr gut, dass du das schon im richtigen Blickwinkel sozusagen siehst, dass du dieses Wirken und das irgendwas tun nicht halt aus dieser falschen, ich muss jetzt was tun, weil sonst hat Gott mich nicht mehr lieb machst. Aber ich glaube, das, was zu tun ist, das ist auch was einfach sehr Persönliches. Das kann man ja nicht über einen Kamm scheren. Ne? Mhm. Also ich habe das jetzt gemerkt, ich wollte nichts fasten, also weil ich denke, es ist sowieso alles schon so eingeschränkt, dass ich nicht auf noch mehr verzichten wollte. Also habe ich mir gesagt, ich mache das anders und habe ein bisschen hin und her überlegt und irgendwie kam ich über verschiedene Leute drauf zu sagen, gut, dann mache ich das anders. Ich nehme mir was vor, zum Beispiel Leute anzurufen, wo ich denke, hey, von denen habe ich ewig nichts gehört. Ich meine, ist ja jetzt oft so, ne? Wenn du dich nicht sehen kannst und nicht aktiv sagst, so, wir gehen jetzt zusammen spazieren oder so, dann ist es ja oft doch, dass man Leute aus dem Blick verliert, die man sonst immer mal so getroffen hat. Also habe ich angefangen, so ein bisschen einfach nur lose meine Telefonliste, also mein Telefonbuch durchzugehen und zu gucken. Und habe jetzt auch nicht jeden Tag jemanden angerufen, das habe ich einfach auch nicht geschafft, aber so ein paar Telefonate geführt, wo hinterher Leute gesagt haben, es war so schön, dieses Telefonat einfach nicht, weil irgendwas war oder irgendein Anliegen oder irgendein ja, Termin ausmachen, sondern einfach nur, geht's denn dir gerade und so. Das war eine Kleinigkeit. Und das kam mir auch über drei Ecken, kam diese Idee zu mir von anderen Leuten. Das war super. Und das war auch nur eine Kleinigkeit oder ist nur so eine kleine Sache. Aber ich denke, das ist so individuell, dass das halt jeder für sich finden muss. Ne?
Ich glaube, dass da also mir ganz oft so die Initiative fehlt, die ich dann in dem Moment nicht ergreife, wo ich dann, ja, wo man quasi sagen muss, ne, wo ich merke, okay, es gibt in meinem Leben einfach wenige Momente, wo ich so anderen das weitergeben kann, wo ich einfach mal für jemanden da sein kann und ich da ja irgendwo gerne mehr geben würde, aber dafür noch nicht so diese Aufmerksamkeit habe oder diesen geschärften Blick, dass ich da aktiv werden kann und dann oft so bleibe und dann wartet man und passiert dann am Ende doch nichts.
Ja, das ist dann, ich würde jetzt sagen, so ganz platt, das ist Gebetsanliegen. Da Gott immer wieder in den Ohren zu liegen und zu sagen, dann gib mir einen Arschtritt her, dass ich aus dem Boot rauskomme.
Ich würde ganz platt sagen, das ist okay. Also, wenn du jetzt so ein Freikirchenpastor wäre, würde ich sagen, ja, da musst du dran arbeiten, da musst du für beten und da musst du jetzt ja irgendwie, keine Ahnung, Gott darum bitten, dass er dich immer mehr in solche Situationen führt, dass du das richtig trainieren kannst, ja, dass du deinen inneren geistlichen Menschen stärkst und dass du da mit Power hervorgehst, so, ne? Und einfach sagen, es ist okay, also es ist einfach okay, weil was ich ganz oft erlebe, ist, dass wir eben nicht in solchen Momenten, wo wir uns jetzt wie die übelsten Hyperchristen fühlen, wirklich ein Segen für andere sind. Also klar, wir tun Gutes und bla 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 und das wird schon irgendwie gut sein, ne? Aber wo wir oftmals wirklich gute Dinge tun, da kriegen wir uns gar nicht mit. Also das ist dann einfach, Gott hat unser Wesen so verändert, dass wir in Situationen, wo andere ganz anders handeln würden, ganz normal für uns reagieren, in Anführungsstrichen. Und das anderen vielleicht ganz gut tut oder Gott denen da drin begegnet, ohne dass wir uns da mega verkrampfen und anstrengen müssen. Also das ist, ich will jetzt nicht falsch verstanden werden, es ist okay, wenn man lernt, wenn Jesus dich ruft, auch zu folgen. Ne? Das ist auch wichtig. Aber das ist auch ein Prozess und Glauben heißt ja nicht Wissen, sondern Glauben heißt halt Vertrauen und Gott muss sich halt in unserem Leben auch als vertrauenswürdig erweisen. Also man kann niemandem vertrauen, der sich nicht als vertrauenswürdig erwiesen hat. Ne? Das heißt, wenn der dich ruft, und um dich herum ist gerade der übelste Sturm, der dir Angst macht. Ne? Und du hast Angst, weil du jetzt nicht sicher bist, wie sieht denn das aus? Ne? Wird das funktionieren? Werde ich untergehen? Werde ich mich voll zum Vollhonk machen? Oder wird der andere mich auslachen? Oder was auch immer? Dann ist das okay. Ich meine, von den 12 Jüngern sind 11 im Boot sitzen geblieben. So, ne? Und wenn wir aber solche Erfahrungen mit Gott machen und wir werden solche Erfahrungen mit Gott machen und zwar in unserem Takt und in der richtigen Reihenfolge, ne? Das werden erst kleine Schritte sein und irgendwann werden wir mal auf dem tobenden Meer stehen und uns fragen, wie bin ich hereingeraten? So, aber der Weg dahin ist halt ein langer und der Weg wird dadurch gegangen, dass er quasi in kleinen Schritten, also dass Gott sich in kleinen Schritten immer vertrauenswürdiger erweist. Und wir immer mehr daran glauben können, dass er auch in den schwierigsten Situationen, die uns Angst machen, in die wir nicht gern reingeraten wollen oder wo wir irgendwie kuschen, dass er auch dort bei uns ist und uns durchtragen wird. Insofern würde ich nicht sagen, das musst du jetzt mega trainieren und da voll rein investieren, sondern ja, wenn dir das gerade zu groß ist in der Situation, du merkst, eigentlich würde ich gerne und eigentlich will Gott vielleicht, dass ich jetzt diesen jenes mache, aber ich traue mich gerade noch nicht, dann bitte Gott in dem Moment, dass er dir was Kleineres gibt. So. Denn wer am Kleinen treu ist, der wird auch über Großes gesetzt.
Ja.
So, und Gott ist, und das ist übrigens meine Lieblingstafel hier in meinem Zimmer, nicht die da drüben mit, was der Mensch sieht, das wird der Mensch ernten. Danke an Max, der mir das geschenkt hat. Aber meine Lieblingstafel ist die hier. Meine Kraft ist in den Schwachen stark. So, und ich verstehe das halt auch so, dass Gott immer dann, also wenn ich aufhöre zu tun, ne, wenn ich aufhöre, immer alles schief und krumm zu machen, was Gott eigentlich vorbereitet hat, wenn ich meine Schwachheit eingestehe, dann kommt seine Kraft zum Tragen und dann kann er das Ruder übernehmen. Und durch mich, also er macht es ja nicht ohne mich, sondern durch mich Dinge tun, die ich sonst nie erfahren hätte. So. Und also ich verstehe dieses Dilemma und ich verstehe auch, dass man da was will und dass man da was machen und tun will, aber ja, ich würde sagen, Geduld, beten, Gott um kleinere Dinge bitten, Schritt für Schritt gehen.
Also dieser Bibelvers, den habe ich tatsächlich gestern, ich muss sagen, bin ein Mensch sehr verkopft, der sehr verkopft teilweise ist. Und dann dachte ich, okay, morgen Podcast, was erzählst denn du da? Das soll ja nicht wie so ein persönliches Seelsorgegespräch werden, wo du all deine Sorgen hinbringen kannst. Du möchtest da ja irgendwas erzählen. Ich hab gemerkt, okay, du machst dir wieder Gedanken um nichts. Du hast eigentlich keine Ahnung. Du sitzt dort mit zwei ausgebildeten Fachkräften in dem Gebiet und weißt gar nicht, was du erzählen sollst. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, ich bin schwach, ich habe keine Ahnung. Übernimm du das Ruder. Und das hat mir in dem Moment gut getan, aber trotzdem sind dann diese Gedanken, die dann in diesem Kopf einfach nicht müde werden wollen und auf- und abspringen und dann, ja, und dies und das und ja, da ist so was, da, ich weiß das, ich kenne diese Wahrheit über mein Leben, dass Gott meine Schwachheit nutzen kann, aber da bin ich manchmal einfach noch blockiert quasi.
Ja, und das Schöne ist, dass es, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, dass es auch den ausgebildeten Fachkräften auch so geht. Also an manchen Stellen oder an vielen Stellen geht es mir auch so, dass ich mir denke, dass ich mir Gedanken mache über Sachen und denke, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das wird und so. Und dann einfach sagen, Herr, mach du, und du weißt, ich bin da und dann tu du den Rest.
Das wären immer die besten J&G-Stunden. Also ich bin morgen bei euch in der J&G, ne, Niederlungwitz. Und ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Und also ein so ein Thema ist ja vielleicht noch, man kann es auch als Ausrede nutzen. Ne? Gott ist nur in unserer Schwachheit stark. Was man aber auch sagen kann, ist das Gegenteil, was wiederum auch nicht stimmt, ne, dass Gott, wenn wir schon mal schwach sein sollten, ja, dann übernimmt er das Ruder. So, und dann haut er uns auch noch aus der größten Scheiße raus. So, ne? Das ist beides falsch. Also die Wahrheit liegt irgendwie dazwischen. Also ich werde mir natürlich irgendwie was angucken und mit Gott darüber reden, was ich morgen mit euch in der JG mache. Aber gleichzeitig weiß ich, das wird so laufen wie immer. Ich werde da sein, er wird da sein, ihr werdet da sein und es wird ganz anders werden, als ich mir das jemals irgendwie vorgestellt hätte. Und ja, das finde ich gut, ehrlich gesagt. Also diesen Lebensstil auch, das kann ihn total stressen, gerade wenn man so zum Perfektionismus neigt oder so Dinge immer ganz, ganz klar haben will vorher oder so. Ne? Dann ist das der schlimmste Lifestyle, den du dir vorstellen kannst, mit Gott unterwegs zu sein. Weil Gott eben ganz anders ist. Der überrascht dich am laufenden Band, der macht immer alles anders, als du dir das vorstellen könntest, weil seine Gedanken eben nicht unsere Gedanken sind. So, ne? Und weil er immer irgendwie uns herausfordert und Veränderung besteht ja auch darin, neue Dinge zu erleben. So, mit Gott erlebst du ganz viele neue Dinge. Und da eine Gelassenheit reinzukriegen, ich glaube, das ist so ein Lebenswerk. Genau. Ich bete zum Beispiel schon seit Ewigkeiten dafür, dass Gott mich weise und demütig macht. Und vielleicht nehmen andere das wahr, dass da was passiert ist. Ich persönlich nehme dann nichts wahr. Also so richtig gar nichts. So, ne? Und genau. Ja, also insofern kann ich auch dein Gebet um Demut und so verstehen, ne? Aber das machst du halt auch jetzt nicht mal im nächsten Jahr so, ne? Ja, ich werde zwar demütig im nächsten Jahr. So, bam. Wieder mal hinten losgehen. Ja.
Ich hatte tatsächlich darüber ein Seelsorgegespräch und über das Thema Demut. Und mein Seelsorger hat gemeint, darum kannst du dich kümmern, wenn dann deine Kinder aus dem Haus sind. Und das fand ich ganz, 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 ganz cool. Aber dieses Beispiel von dieser Andacht, ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, weil es zeigt, wie, dass wir können was tun auf dieser Welt. Du kannst dir was anlesen, aber im Endeffekt ist es Gott, nicht das Zünglein an der Waage, das klingt zu wenig, aber der diese Kraft dahinter ist und der da was bewegt, dass man quasi dieses zusammenführt, dieses Selbstgehen, aber auch geleitet werden.
Genau. Also ich glaube, wir können nichts weitergeben, was wir nicht empfangen haben. Und ich glaube, dass das Entscheidende tun niemals wir. So. Egal, ob das in einem Jugendgottesdienst ist, wo es einen Aufruf zur Bekehrung gibt oder dein Leben Jesus zu geben oder so, daran hängt es nicht. Es hängt an dem, was der Heilige Geist in dem Moment bewirkt. Und genauso bei jeder Predigt, du kannst dich noch so gut vorbereiten, wenn da der Heilige Geist nicht irgendwie dabei ist und Gott nicht irgendwie Menschenherzen bewegen will in dem Moment oder das einfach nicht macht, dann bist du machtlos. Dann kannst du die beste Predigt halten, die du je gehalten hast. So, und genauso kannst du jeden Tag nur Oma über die Straße helfen. Ne? Aber wenn Gott denkt, du müsstest eigentlich nach Afrika ein Missionar werden, dann ist es halt trotzdem noch genau das Falsche, was du da gerade machst. So, ne? also das Entscheidende machen nicht wir, das Entscheidende macht immer Gott.
Ja, und ich glaube, da muss man, ja, wie gesagt, Geduld entwickeln, auch so ein bisschen Frustrations, mit seiner Frustrationsgrenze ein bisschen schrauben, dass man quasi, ja, wenn man merkt, Gott will da gerade nicht, dass man dann nicht versucht, noch mehr da rein zu investieren und ja, um dann einfach enttäuscht zu werden.
Nein, wir leben ja auch in einer Zeit, in der immer alles sofort funktioniert und alles sofort irgendwie möglich ist und du sofort irgendwie jemand anrufen kannst und du sofort eine Antwort per WhatsApp erwartest und alles irgendwie instant gehen muss. Und wenn du dann mal in die Bibel guckst, ne, wie lange die Leute teilweise auf ihrer linken Körperhälfte gelegen haben, um irgendein Zeichen zu vollziehen. Oder was auch immer für Sachen gemacht haben. Also wie lange da manchmal Leute warten mussten, ne? Abraham und Sarah, bis sie erst das Kind gekriegt haben und so weiter und so fort. Also Geduld, also in dem Ganzen aktiv passiv sein. Ne? Mhm. Ich glaube, wir leben halt in einer Zeit, die sehr aktiv ist. Und was uns viel schwerer fällt, ist auszuharren, zu beten, zu warten. Uns in Geduld zu üben, den richtigen Moment abzupassen. Ich glaube, das ist die viel größere Challenge für die Zeit, in der wir leben, als jetzt genau den richtigen Jesus-Lifestyle irgendwie zu finden. So, ne? Genau.
Ich denke, das unterscheidet uns auch einfach als Christen von dieser Zeit, also von unserem Umfeld einfach, weil wir sagen können, wir müssen nicht bei jeder Corona-Neumeldung panisch umherrennen und versuche irgendwas noch zu bewegen, noch irgendwas schnell zu schaffen, bevor die neuen Beschränkungen da sind, sondern dass wir ja irgendwo dieses Vertrauen haben, dass es nicht an uns hängt, dass wir ja uns im Zweifelsfall auch mal zurücklegen können, sogar zurücknehmen sollen, um da ja Geist wirken zu lassen, der da was verändern kann und der da was Gutes draus macht.
Hm. Ich denke auch, das kann sehr entspannend sein oder also so Druck rausnehmen, wenn man es richtig versteht, ja.
Das ist halt diese Perspektive Ewigkeit, ne? Wenn du denkst, du musst hier in diesem Leben alles möglichst mitnehmen und so. Also so ein richtiger Turbo-Atheist, der irgendwie denkt, scheiße, ich habe jetzt hier noch irgendwie, ich bin jetzt 20, ich habe hier noch, keine Ahnung, lass es 40, 50, 60 Jahre sein auf dieser Welt. Also ich denke, das sind gerade zwei verschwendete Jahre so, ne? Mhm. Wo wir sagen können, also wir denken ein bisschen weiter. Unser Horizont geht da noch ein Stück drüber hinaus, ehrlich gesagt. Also deshalb kann ich gut mal mich irgendwie zurückhalten und Rücksicht auf andere nehmen und muss nicht biegen und brechen, meine Träume und Ideale irgendwie durchsetzen.
Und das müssen wir lernen einfach, dass wir ja zufrieden und glücklich sein sein können, ohne dass wir das übelst Krasse in unserem Leben oder an diesem Tag gerade gemacht haben, dass ein Tag auch sehr erfüllend, sehr zufriedenstellend sein kann, wenn wir vielleicht ein gutes Gespräch einfach hatten oder wenn wir uns einfach mal zurücklehnen konnten, ohne dass da jetzt, dass wir da an dem Tag die Mauer durchbrochen haben irgendwo.
Mein bester Tag vor kurzem, ich hatte gestern schon eine Andacht erzählt, mein bester Tag vor kurzem war, da hatte ich Urlaub, hatte also nichts zu tun, meine Kinder waren im Kindergarten, meine Frau war auf Arbeit und als sie wiederkam, hat die mich spazieren geschickt. Ne? Ich sollte mal wieder eine Runde spazieren gehen. Habe ich gemacht, war ich, ich glaube, 2,5 Stunden unterwegs und habe einfach gebetet. Ich habe an dem Tag quasi nichts gemacht, außer diesen Spaziergang, an dem ich gebetet habe. Und das war einer der in Anführungsstrichen produktivsten und besten Tage der letzten Monate. Also wo einfach ganz viel in mir passiert ist. Und ja, also das versteht jetzt keiner, der kein Christ ist oder so, ne? Aber was Gott halt bei sowas freisetzen und machen kann, das ist irgendwie ja, cool.
Ich erwische mich aber dann dabei, dass wenn ich so ein Erlebnis habe, einmal mit Gott, keine Ahnung, so ein Gebetsspaziergang und dann denke ich mir, okay, das mache ich jetzt jeden Tag und dann das will ich, das tut mir so gut, da spüre ich so viel, dann will ich das jeden Tag machen. Oder ja, wir haben jetzt als JG angefangen, als junge Gemeinde, ein paar Leute angefangen, die Offenbarung zu lesen. Und du fängst an und denkst dir, was für ein Buch. Das hast du die ganze Zeit total vernachlässigt und das haut rein, da steckt so viel Wahrheit über Jesus auch drin. Und dann kommt 2 Tage später, denkst du dir, gar keine Lust heute. Gott, ich habe wieder gebetet, ich habe das gelesen, ich will da vom Herzen her was rausziehen. Und an dem Tag ist es aber nicht so. Und ja, ich glaube, da müssen wir uns entspannt zurücknehmen und einfach mal sagen, okay, es ist nicht jeden Tag Sonnenschein. Gott hat da einfach andere Maßstäbe, Pläne und ja, ein anderes Zeitgefühl irgendwo.
Okay, ich würde mal einen Punkt setzen. Danke für das Thema, das du uns mitgebracht hast. Unsere Wundertypen bringen uns auch immer eine regionale Empfehlung, einen regionalen Tipp mit. Ich habe es vorhin schon gesagt, du kommst aus Niederlungwitz. Ich schätze, es wird sich darauf beziehen, aber vielleicht überrascht es mich auch.
Ja, tatsächlich ist ja Niederlungwitz eine Gemeinde von Glauchau. Und ich habe überlegt, was könnte ich mitbringen. Und tatsächlich gibt es einen Laden, den ich total cool finde. Das ist das Mörschen. Das ist am Markt in Glauchau. Und das ist ein Unverpacktladen. Und ja, war dort schon. Und das ist wie Kaufmannsladen spielen quasi. Man hat seine eigenen Gefäße und dann tut man sich die Dinge dort rein. Und ich finde das total cool, dass es in so einem Kaff wie Glauchau so einen Laden gibt, wo man ja einfach mal ein bisschen Plastik verzichten kann und ja einfach mal einen Unterschied in seiner Umweltbilanz machen kann.
Vielen Dank.
Cool. Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Mhm. Wir sehen den Lennart ja, wie er vor uns sitzt, aber die anderen ja nicht.
Ja, haben wir es mal wieder vergessen zu beschreiben. Dann machen wir das doch mal noch. Ich fange mal ganz oben an. Der Lennart hat kurze aschblonde Haare.
Und er trägt eine dunkle, fast runde Brille.
Oben irgendwie doch nochmal gerade eckig irgendwas.
Ja, aber so ein bisschen.
Genau, hat keinen Bart. Und ein schwarzes T-Shirt an. Zeig mal, was da drauf steht. Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. Created by...
Das ist ein Zitat von Friedrich Schiller, hier oben zu sehen.
Okay, mit einem Bild von Friedrich Schiller. Und ich weiß nicht, ist das ein Polunder, ist das ein Pulli, was ist denn das?
Strickjacke.
Genau.
Genau. Es ist schön, dass du das beschreibst, was ich sehen kann. Der Rest ist vom Tisch verdeckt. Also kannst du bitte den Rest
Dann gehen wir quasi im Partnerlook. Ich habe heute auch mal eine Korthose an. Du hast auch eine Korthose an. Eine braune. Und die Socken kann ja die Elena noch übernehmen.
Ach ja, die Socken, genau. Das sind nämlich Van Gogh Socken. Und zwar die Sternennacht heißt es, ne?
Ja.
Genau. Auf den Socken, so cool.
Genau. Und die Socken und die Schuhe könnt ihr wie immer im Episodenbild bewundern. Gut, dann danke ich dir, Lennart, dass du da warst. Danke dir, Elena, dass du den Lennart mitgebracht hast. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Schaltet auch gern beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Die Wundertype, der Podcast von deinem Jupfer Zwickau. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Tag, Abend, Nacht, wann und wo auch immer ihr das hört. Und verabschiede mich. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Ich frage mich immer, warum unsere Wundertypen solche Themen mitbringen wie Aktivität und Passivität im Glauben und nicht einfach mal mit uns über so ganz profane Dinge, wie man die Welt verbessern kann, reden, wie zum Beispiel Unverpackt-Läden. Das ist doch mal ein geiles Thema für einen Podcast, oder?
Ja, aber in Unverpackt-Läden ist ein bisschen wenig Jesus drin, ne? Und das stört dann schon.
Schöpfungsgedanke. Ja, das war halt so ein 70er-Jahre-Thema von Kirche. Ne? Mittlerweile ist das ziemlich out.
Bewahrung der Schöpfung, ja.
Na, also ich finde das mal ein cooles Thema. Naja. Gut, haben wir es für heute.